Ich möchte heute Morgen mit euch einen Text betrachten in 1. Johannes, die ersten 3, 4 Verse, die Einleitung. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen, sonst kann man hier auf der Folie mitlesen. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Gemeinschaft. Johannes schreibt von geistlicher Gemeinschaft. Aber was ist das, Gemeinschaft? Das ist ein Wort, was in unserer normalen Sprachgebrauch gar nicht so häufig vorkommt. Vielleicht redet man von Sportgemeinschaften, also Sportvereine heißen häufig so. Ansonsten im normalen Sprachgebrauch, wir reden nicht unbedingt viel davon, aber unter Christen wird viel von Gemeinschaft gesprochen. Das ist ein typisches Wort, was Christen verwenden. Da heißt es, ja, man hat sich getroffen und man hat gute Gemeinschaft gehabt. Oder sagt, das ist ein Ziel, wenn wir Ziele formulieren für unsere Arbeit. Ein Ziel ist Gemeinschaft. Aber was ist Gemeinschaft? Denk häufig meinen wir mit Gemeinschaft sowas wie eine warme Beziehung oder vielleicht Verständnis, dass man das Gefühl hat, ja, man hat sich gegenseitig zugehört, ist irgendwie so eine gemeinsame Wellenlänge da, ich wurde verstanden, ich wurde ermutigt, irgendwie so. Oder wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen gehabt, haben viel gelacht, war auch eine gute Gemeinschaft. Aber was ist geistliche Gemeinschaft aus biblischer Sicht? Ich möchte in den nächsten Predigen mal immer wieder über dieses Thema nachdenken, über dieses Wort und über die Bedeutung davon, was Gemeinschaft in der Bibel bedeutet. Gemeinschaft ist die deutsche Übersetzung von dem griechischen Wort Koinonia, was vielleicht einige schon kennen. Und wenn man in einer Konkordanz nachschaut, dann kommt das nicht super häufig, aber immerhin einige Male im Neuen Testament vor. Es sind 15 verschiedene Stellen, wo es 19 Mal vorkommt. Und wenn man wissen will, was ein Begriff in der Bibel bedeutet, dann kann man Bibellexikon nachschauen. Das ist eine Möglichkeit und einfach eine Definition ablesen. Aber eine andere sehr gute Möglichkeit, die Bibel kennenzulernen und auch die Bedeutung von biblischen Gedanken kennenzulernen, ist mal so eine Wortstudie zu machen. Da kann man einfach mal alle Stellen durchlesen und selbst ein Gespür dafür, ein Gefühl dafür entwickeln, was meint die Bibel, wenn sie über Gemeinschaft redet. Und als kleine Hilfe habe ich Zettelchen vorbereitet, wo diese Bibelstellen aufgelistet sind. Die sind am Ausgang jeweils in den Räumen. Wen es interessiert, kann sich so ein Zettelchen mal mitnehmen und vielleicht einfach eigene Entdeckungen machen, was die Bibel über Gemeinschaft zu sagen hat. Aber heute Morgen wollen wir ja speziell jetzt schauen, was im ersten Johannesbrief über Gemeinschaft gesagt wird. Und das Erste, was wir lesen über Gemeinschaft, ist, dass Gemeinschaft das Ziel der Verkündigung des Evangeliums ist. Wenn man uns normalerweise fragt, was ist das Ziel der Verkündigung, was ist das Ziel des Evangeliums, dann würden wir sagen, sowas wie Umkehr, Buße, Vergebung der Sünden. Und das stimmt ja auch alles, das sagt das Neue Testament. Aber in diesem speziellen Fall sagt Johannes, das Ziel des Evangeliums ist geistliche Gemeinschaft. Das ist durchaus interessant. Das heißt, das Evangelium ist nicht nur etwas ganz Persönliches, sondern etwas, was in eine Beziehung auch mit anderen führt. Und das ergibt auch Sinn, wenn man sich das heilsgeschichtlich mal überlegt. Man könnte sagen, Gemeinschaft war schon immer das Ziel, was Gott vorhatte mit den Menschen. Wir können ganz an den Anfang gehen und bei Adam schauen. Adam alleine, aber immerhin mit Gott und im Paradies. Also klingt eigentlich ziemlich optimal. Und doch sagt Gott, ist es nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir kennen die Geschichte, da wird Eva geschaffen. Aber selbst zu zweit ist es noch nicht fertig, das Projekt, sondern Gott sagt ja eigentlich, seid fruchtbar, mehrt euch. Das Ziel ist, dass es Nachkommen gibt. Menschen sind aus Gottes Sicht von Anfang an darauf ausgelegt, in Beziehungen zu leben, nicht alleine. Wir haben Eltern, wir haben Geschwister, wir haben vielleicht Kinder, vielleicht Enkelkinder, Großfamilien. Und das ist über die ganze Heilsgeschichte durch eigentlich immer ein konstantes Thema. Es geht immer auch um Gruppen. Wir denken an Abraham, ja, wo Gott anfängt, etwas ganz Neues in der Heilsgeschichte zu wirken. Er ruft diesen einzelnen Menschen und sagt, du folge mir nach, ich will dein Gott sein, ich will dich segnen. Aber was ist der Segen? Nachkommen. Und durch diese Nachkommen Segen für alle Nationen. Gott hat immer ein größeres Bild im Kopf als nur der Einzelne. Er sieht den Einzelnen, das ist ja ein Wunder, weil er so groß ist, dass er überhaupt Zeit hat und Interesse hat an Einzelnen. Aber gleichzeitig hat er immer einen Blick für das Ganze, für die Gemeinschaft. Und das geht ein Stück weit, diese Verheißung an Abraham geht durch Israel in Erfüllung. Das lesen wir in 2. Mose 19, 6, wo Gott sagt, ich habe euch zu mir gezogen. Was? Wozu? Damit ihr ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation seid. Eine ganze Gruppe von Priestern. Eine heilige Nation. Und das geht wiederum im Neuen Testament, sagt Paulus, in Erfüllung durch das Evangelium, in Epheser 2, in dem auch die Heiden mit hineingenommen werden. Und sie Mitbürger werden. Sie gehören jetzt zu dieser besonderen Gruppe dazu. Sie sind auch Gottes Hausgenossen geworden. Warum ist es so? Vielleicht liegt es daran, dass Gott so groß ist, dass einzelne Menschen einfach nicht groß genug sind, alleine ihn zu schätzen, zu würdigen, zu ehren. Weil wir alle zu beschränkt sind, zu klein. Aber in der Gemeinschaft, in der Gruppe, bringt jeder seine Erfahrungen mit Gott mit, jeder seinen besonderen Blickwinkel. Jeder kann dazu beitragen, Teile von Gottes Wesen darzustellen, zu schätzen, zu lieben. Und das macht ein viel, viel größeres und bunteres Bild. Vielleicht ist es etwa so wie bei einem Gemälde. Wart ihr schon mal in einem Museum, wo ein richtig geniales, großartiges Kunstwerk ausgestellt war? Es hat meistens einen besonderen Platz, gut beleuchtet. Und da gehen Hunderte, manchmal Tausende von Menschen dran vorbei, jeden Tag. Und genießen das, bewundern es, reden darüber. Wie schade, wenn irgend so ein ganz reicher Oligarch kommt und das aufkauft und für seine private Sammlung holt und vielleicht nur als Geldanlage irgendwo in seinem Keller abstellt. Keiner schaut es mehr an. Das ist tragisch. Nun, Gott ist kein Bild. Gott ist viel mehr. Gott ist ein Künstler. Und es ist eher so, dass dieser Künstler am Arbeiten ist, am Schaffen ist. Wie schade, wenn nur eine einzelne Person diesem großartigen Künstler zuschauen könnte und bewundern könnte. Wie viel besser, wenn Hunderte, Tausende, Millionen ihn beobachten können, staunen können darüber, was er gerade schafft. In Offenbarung lesen wir, wieso ein Gedanke auch zum Ausdruck kommt. Gottes Lob ist so groß, dass jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, auf dem Meer, alles, alle eingeladen sind. Sie kommen zusammen und sie preisen ihn. Sie sagen Lobpreis und Ehre und Herrlichkeit, Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem Lamm und dem, der auf dem Thron sitzt. Geistliche Gemeinschaft ist schon immer Gottes Wunsch gewesen und ist das Ziel des Evangeliums für uns. Vielleicht ist es gut, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, wenn wir das Evangelium weitergeben, dass wir das nicht vergessen. Es ist gut, auf einzelne Menschen persönlich einzugehen, sie einzuladen, aber dass wir nicht da stehen bleiben. Dass es niemals dann dazu führt, dass man irgendwie sagt, ja gut, Hauptsache ich habe meine persönliche Beziehung mit Gott ins Reine gebracht, ich habe meine Vergebung, meine Zukunft ist gesichert, fertig. Sondern dass wir auch irgendwo dazu einladen, irgendwo klar machen, dass es um mehr geht, dass es was Größeres gibt, wovon wir auch extrem profitieren können, wodurch wir bereichert werden, wo der Segen ganz anders fließen kann. Geistliche Gemeinschaft ist das Ziel des Evangeliums. Und ein zweiter Punkt, eine zweite Beobachtung hier bei 1. Johannes. Gemeinschaft ist mehr als nur ein Gefühl. Gemeinschaft ist nicht nur irgendein warmes Gefühl, was wir bekommen, wenn wir uns mit Menschen getroffen haben, sondern Gemeinschaft bei Johannes ist eine Tatsache. Das ist etwas, was einfach da ist. Es ist nichts, was gemacht wird durch unsere Anstrengung. Wie sieht das konkret aus? Johannes sagt, unsere Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit dem Sohn. Später im ersten Johannesbrief nennt er auch den Heiligen Geist, also ich denke, wir können ihn auch hier mit dazu nehmen. Es geht um Gott. Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft mit Gott. Die Verbindung, die wir zu Gott haben oder nicht, entscheidet darüber, ob es Gemeinschaft gibt oder nicht. Und auch, ob es dann untereinander Gemeinschaft gibt. Das Gemeinsame, was uns überhaupt Gemeinschaft erlaubt und ermöglicht, ist diese Verbindung zu Gott. Es ist vielleicht so ähnlich wie eine Art Staatsbürgerschaft. Welche Nationalität hast du? Bist du Deutscher? Fühlst du dich deutsch? Die Frage, ob du dich deutsch fühlst oder nicht, ist eigentlich zweitrangig. Das beeinflusst nicht, ob du Deutscher bist, sondern ist eher entscheidend, ob du einen Pass hast. Wenn du einen deutschen Pass hast, dann bist du Deutscher. Auch wenn du dich nicht deutsch fühlst. Dann hast du auch Gemeinschaft mit allen Deutschen, allein durch die Tatsache, dass du Deutscher bist. Auch wenn du alle anderen Deutschen nicht magst. Es ist eine Verbindung, die auf eine Tatsache beruht. Und im geistlichen Sinne sagt Johannes in diesen ersten Versen, dass diese Verbindung, diese Tatsache, die es gibt oder nicht gibt, ist die Verbindung mit Gott. Und damit auch mit Leben. Das Besondere an der Verbindung mit Gott ist, dass damit Leben verbunden ist. Was ist geistliche Gemeinschaft? Es ist die Verbindung mit Gott, der das Leben ist. Und Leben, das ist ja keine schlechte Sache. Leben ist eigentlich das, wonach alle Menschen schon jeher eigentlich gelächzt haben. Alle streben danach nach mehr Leben, länger leben, besser leben. Keiner will krank sein, keiner will kaputt sein, keiner will sterben. Und Johannes sagt hier, Christus ist das Leben. Dieses Leben ist erschienen. Und wenn wir teilhaben an ihm, dann haben wir auch Leben. Und wenn wir Leben haben, dann sind wir verbunden mit all den anderen, die auch dieses Leben haben. Das haben wir gemeinsam. Das ist die Verbindung, das ist die Grundlage. Geistliche Gemeinschaft ist eine Tatsache, nicht unbedingt ein Gefühl, die darauf basiert, dass wir mit dem Leben Gottes verbunden sind und dadurch erst dann auch miteinander. Wenn das stimmt, dann erklärt es auch, warum für Johannes auch die richtige Lehre hier wichtig ist. Denn wenn man das den ersten Johannesbrief liest, dann merkt man, es geht sehr stark darum, um die richtige Lehre. Was ist Wahrheit und was ist Irrlehre? Und gleich hier in den ersten Versen, die wir gelesen haben, geht es darum, zum Beispiel, dass Christus wirklich im Fleisch gekommen ist. Es gab andere Menschen, die haben was anderes gepredigt. Die haben gesagt, ja, vielleicht war das eher so eine Erscheinung. Vielleicht sah das nur so aus, als ob er Mensch war. Oder vielleicht war das nur ein Geistwesen. Und es ist interessant, dass Johannes nicht sagt, ja, ist eigentlich nicht so wichtig. Wir können ja trotzdem Gemeinschaft haben. Lehre spaltet. Nimm es mal nicht so genau. Wir können nicht alle trotzdem Freunde sein. Wenn man diesen Brief liest, dann merkt man, dass Johannes das ganz anders empfindet. Er sagt, Moment, wir müssen uns einig sein, über welchen Christus wir reden. Nur wenn das wirklich der gleiche ist, haben wir Gemeinschaft. Er geht sogar so weit, dass er sagt, diejenigen, die Christus nicht als im Fleisch gekommen akzeptieren, die nennen ja auch seinen Namen, aber sie haben eine komplett andere Vorstellung von Christus. Er sagt, die sind Antichristen. Er sagt sogar, das sind die Gegenspieler. Da ist keine Gemeinschaft. Das ist nichts, wo man sagt, ja komm, wir können uns alle trotzdem lieb haben, sondern er sagt, wenn die Lehre anders ist, dann gibt es keine Gemeinschaft. Nur die Einigkeit darüber, welchen Christus wir anbeten, wem wir folgen, nur das führt zur geistlichen Gemeinschaft. Ist das nicht engstirnig? Kann man es nicht ein bisschen lockerer sehen? Spaltet man nicht dadurch? Aber eigentlich ist es auch im normalen Leben doch häufig so. Man muss sich einig werden über gewisse Grundregeln, wenn man Gemeinschaft wirklich haben möchte. Einfaches Beispiel ist Sport. Wenn wir uns heute Nachmittag zum Fußball treffen und Lukas kommt und mitten im Spiel schnappt er sich den Ball in die Hände, rennt aufs Tor zu und wirft rein, den Ball rein. Ja, gut, lustig, haha, Späßle gemacht. Das zweite Mal, nicht mehr ganz so witzig. Das dritte, vierte Mal, irgendwann sagt man, Moment, das macht keinen Spaß. Das stört. Wir wollen Fußball spielen. Man muss sich auf die Regeln einigen, sonst gibt es auch überhaupt keine Gemeinschaft. Es ist nicht engstirnig, sondern es liegt in der Natur der Sache. Wir müssen halt klar darüber reden, was wir wollen. Und wenn wir uns darauf einigen, dass wir Fußball spielen wollen, dann müssen wir eben diese Regeln befolgen. Und es ist so, als ob Johannes hier sagt, ja, wir können sagen, wir folgen Jesus, aber wir müssen uns einigen, über welchen Jesus reden wir. Und für Johannes ist es essentiell notwendig zu sagen, der rettende Christus ist nur der Christus, der im Fleisch gekommen ist. Wenn er nicht leiblich wirklich da war, wenn er nicht körperlich gestorben ist und körperlich auferstanden ist, dann ist es ein anderer Christus. Dann hat es geistlich ganz andere Konsequenzen und führt zu ganz anderen Ergebnissen. Und man sieht es auch im ersten Johannesbrief daran, dass es auch zum Beispiel um die Ethik geht. Wie leben wir? Wie sollen wir leben? Leben im Licht, den Bruder lieben. Das sind alles Dinge, die durchaus daher rühren, dass auch ein anderer Christus angebetet wird. Was wir glauben und lehren, hat Folgen auf das Verhalten und auf die Gemeinschaft. Und deswegen braucht geistliche Gemeinschaft auch immer die richtige Lehre in den Grundlagen. Ohne die gibt es keine geistliche Gemeinschaft, sondern nur eine menschliche. Und ein letzter kleiner Punkt, ganz spannend. Geistliche Gemeinschaft ist nicht örtlich gebunden. Wenn wir so sonst von Gemeinschaft reden, ja, wir haben uns gut verstanden oder so, dann hat es meistens eine Begegnung gebraucht. Ein Gespräch, ein Telefonat, irgendwas, wo wir von Angesicht zu Angesicht sprechen. Aber Johannes sagt, dass er Gemeinschaft hat mit den Empfängern eines Briefes. Leute, die seinen Brief lesen, haben mit ihm Gemeinschaft. Das ist gar nicht örtlich gebunden. Die müssen gar nicht miteinander direkt reden. Nochmal ein Hinweis dafür, es geht eben nicht nur um warme Gefühle im Rahmen einer Beziehung, sondern bei Johannes geht es um eine geistliche Tatsache. Und wenn durch seinen Brief die Leser diesen einen Christus sehen, wenn sie die Botschaft annehmen, an ihn glauben, dann sagt Johannes, dann haben wir geistliche Gemeinschaft. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel heute Morgen mit Johannes Gemeinschaft haben. 2000 Jahre später. Wir können auch diesen Brief lesen. Und wenn wir verstehen, welchen Christus er meint und wir auch diesem Christus nachfolgen, dann haben wir eine geistliche Gemeinschaft mit Johannes. Und damit auch eigentlich mit allen Gläubigen auf dieser Welt. Wir haben geistliche Gemeinschaft mit allen Christen in China, in Uruguay, selbst in Kusel, egal wo. Da, wo Menschen diese Verbindung haben, dieses Leben in Gott, in Christus, da haben wir heute Morgen geistliche Gemeinschaft. Wir sind vereint in der geistlichen Welt mit ihnen vor dem Thron Gottes. Geistliche Gemeinschaft, was ist das? Es ist das Ziel des Evangeliums, das Ziel der Heilsgeschichte Gottes schon immer gewesen. Es ist eine Tatsache, nicht nur ein warmes Gefühl. Und das Dritte und Letzte, es führt zu vollkommener Freude. Das haben wir die ganze Zeit gesagt, es ist kein Gefühl, es ist kein Gefühl, es ist kein Gefühl. Und jetzt ist doch ein Gefühl hier. Ja, aber es ist nicht selbst das Gefühl, sondern diese Tatsache führt zu einem Gefühl, nämlich der Freude. Und zwar vollkommene Freude. Das klingt relativ ehrgeizig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich sowas lese, da werde ich ein bisschen stutzig. Was heißt hier vollkommener Freude? Ich frage mich, wenn wir sonntags zusammenkommen, schau mal einfach durch die Runde, schau mal in den Spiegel. Sieht vollkommene Freude so aus? Geistliche Gemeinschaft soll zu vollkommener Freude führen. Nun, vollkommen kann bedeuten viel, ganz viel, so vollkommen, ganz viel Freude, kann aber auch bedeuten vollständig. Dass nichts Wesentliches an Komponenten fehlt, dass alle Teile zusammen sind. Vollständig, ohne Mangel vielleicht. Und es ist schon so, dass wenn wir uns treffen, hoffe ich, dass auch geistliche Freude auch da ist. Und zwar nicht nur, dass wir das versuchen zu vermitteln, sondern dass wir es im Herzen haben und dass es raus will. Und ich denke, dass wir es auch erleben. Ich denke, dass eine Dankbarkeit unter uns da ist, wenn wir über das Kreuz nachdenken. Und dass wir uns darüber freuen, dass Gott eben nicht als Richter uns betrachtet, sondern als ein Vater uns gnädig ist. Dass Jesus sich selbst für uns gegeben hat. Dass er nicht fordert, nicht von uns verlangt, sondern schenkt. Freude über Leben. Dass wir wissen, dass geistlich gesehen wir zu dem lebendigen Gott gehören. Und dass mit diesem Leben hier auf der Erde nicht alles vorbei ist, sondern dass es erst richtig anfängt, erst richtig losgeht. Dass noch viel Besseres kommt. Das sind Dinge, darüber können wir uns und sollen wir uns freuen, und ich denke, das tun wir auch. Aber vollkommen ist schon ein hoher Maßstab. Vielleicht wird es auch nie ganz so sein, solange wir hier auf der Erde sind. Aber das Ziel, das endgültige Ziel, ist die vollkommene Freude. Die Verbindung zu Gott, die Verbindung dadurch zum Leben und die Verbindung zueinander soll uns vollständig erfüllen mit Freude. Aber wie ist es dann mit so Sachen wie Einsamkeit oder Frust in der Gemeinschaft? Sowas soll es auch geben. Ich denke, jeder, der länger gläubig ist, weiß das. Man muss nur lang genug irgendwo in der Gemeinde sein, dann weiß man sehr wohl, wie die Gemeinschaft zur Freude führt. Und wie Geschwister vielleicht mit der Zeit sich aus dem Weg gehen, weil es zu anstrengend ist, weil es Stress gibt, weil man sich reibt. Wo ist da die Freude? Es gibt auch in der Gemeinschaft Enttäuschungen und Leid. Wir tun einander auch mal weh. Und manchmal kommen wir und haben das Gefühl, dass wir eigentlich Bedürfnisse haben und wir sehnen uns danach, dass vielleicht auch irgendwo in der Gemeinschaft diese Bedürfnisse gestillt werden. Und wir hoffen, dass die Geschwister vielleicht etwas für uns übrig haben und diesen Mangel stillen können. Und dann erleben wir manchmal, dass es eben nicht funktioniert. Es findet vielleicht nicht statt. Wir gehen vielleicht nach Hause und haben das Gefühl, genauso einsam wie vorher. Sowas passiert. Wo ist dann geistliche Gemeinschaft? Ist das denn verkehrt, dass wir auch sowas suchen? Gehört es nicht auch zu unserem Menschsein dazu? Und sag nicht das Neue Testament selbst, dass das Ziel, man könnte sonst das den Eindruck gewinnen, dass es für Johannes hier nur um die richtige Lehre ging. Hauptsache orthodoxe Lehre, eine gute systematische Theologie. Aber das stimmt ja auch nicht. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass Paulus formuliert ist, so das Endziel der Lehre ist die Liebe. Oder an anderer Stelle, das Wissen bläht auf, die Liebe baut auf. Und Paulus schreibt auch über seine Tränen, wenn er an seine Freunde denkt. Da ist Zuneigung, da ist Liebe. Und Johannes auch schreibt, du kannst nicht Gott lieben, den du nicht gesehen hast, wenn du nicht deinen Bruder liebst, den du siehst. Wie passt das alles zusammen? Es ist eine Frage vielleicht von Prioritäten. Wenn wir uns nach menschlicher Gemeinschaft, nach Zuneigung und Verständnis sehnen, dann ist das in Ordnung. Das ist nicht ganz verkehrt. Aber das darf nicht die Grundlage bilden. Denn dafür sind wir alle viel zu schwach. Wir sind alle viel zu kaputt und selbst viel zu leer, um einander das zu geben, was wir uns eigentlich wünschen. Wenn wir auf Dauer von anderen Menschen alles erwarten, dann ist es fast wie eine Art Götzendienst. Dann erwarten wir von den anderen, dass die praktisch unsere Bedürfnisse erfüllen können. Und das ist etwas, was Gott überhaupt nicht gerne sieht, weil er weiß, dass es nicht richtig ist und nicht gut geht. Es kann nicht funktionieren. Deswegen sagt er ganz klar, setzt die Prioritäten richtig. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Alles andere wird dann bei Bedarf zur rechten Zeit auch hinzukommen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Er wird dann für den Rest sorgen. Man muss sich als Grundlage etwas Größeres suchen als nur die gegenseitigen Beziehungen für bleibende geistliche Gemeinschaft. Und auch da ist es wieder im normalen Leben auch gar nicht anders. Nehmen wir wieder Sport. Denken wir an einen Fußballverein, der erfolgreich sein will. Bestimmt habt ihr schon mal irgendwelche Interviews gehört, wo rauskommt, eigentlich mögen die sich gar nicht. Aber die haben ein gemeinsames Ziel. Die sagen, wir wollen aufsteigen. Und weil wir aufsteigen wollen, ist es zweitrangig, ob ich den anderen mag. Es ist natürlich schön, wenn in der Kabine freundschaftliche Verhältnisse sind und eine gute Stimmung. Aber es ist nicht Bedingung für erfolgreichen Fußball. Sondern man rauft sich zusammen und sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen gewinnen, wir wollen aufsteigen. Und das bildet die Grundlage dafür, dass wir erfolgreich Fußball spielen können. Nun sind wir nicht beim Fußball. Wir sind bei einer ganz anderen Geschichte. Wir sind in Gottes Geschichte eingebunden, seiner Heilsgeschichte. Gott ist dabei, die Welt zu versöhnen durch Christus. Hat bei uns angefangen. Und er lädt uns ein, Teilnehmer zu sein, mit beizutragen, so zu leben, dass die Botschaft von Menschen gehört wird, dass Menschen glauben können, dass seine Ehre durch Anbetung wächst. Und deshalb ist es, um ganz ehrlich zu sein, unterm Strich sogar relativ egal, ob ich dich mag oder ob du mich magst, rein menschlich. Ich denke, irgendwann, wenn wir uns konsequent auf Christus ausrichten, wird auch da eine Zuneigung, eine brüderliche Zuneigung auch wachsen. Aber es darf nicht die Grundlage sein, die Priorität. Dietrich Bonhoeffer hat sich viele Gedanken gemacht über geistliche Gemeinschaft, was das ist. Und über diese Enttäuschungen, die wir erleben manchmal untereinander, sagt er, erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Fängt an, die ihr gegebene Verheißung im Glauben zu ergreifen. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen, über die Gemeinschaft kommt, desto besser. Gott hasst die Träumerei. Sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott und von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen. Er richtet ein Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. So ist es, wenn wir kommen und nur menschliche Gemeinschaft suchen und voneinander das einfordern wollen. Das kann nicht lange gut gehen. Deswegen ist Enttäuschung, auch wenn es schmerzhaft ist, aber auch eine Chance, die Prioritäten richtig zu setzen. Wenn wir die Erfahrung machen, Mensch, das funktioniert ja gar nicht, dann werden wir gezwungen zu überlegen, okay, und was bleibt mir jetzt? Und was uns bleibt, ist Christus. Und das ist mal gar nicht das Schlechteste. Das ist ja eigentlich, worum es die ganze Zeit ging. Wird so nicht gerade die Stunde der großen Enttäuschung über den Bruder mir unvergleichlich heilsam sein, weil sie mich gründlich darüber belehrt, dass wir beide noch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern allein von dem einen Wort und der einen Tat leben können. die uns in Wahrheit verbindet, nämlich von der Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Wo die Frühnebel der Traumbilder verfallen, dort bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Die Befreiung von falschen Erwartungen ist nötig, wenn wir klarer erkennen wollen, was wahre geistliche Gemeinschaft ist. Und darauf, auf diese wahre christliche Gemeinschaft, darauf liegt die Verheißung der vollkommenen Freude, nicht auf dieser menschlichen. Geistliche Gemeinschaft, es ist das Ziel des Evangeliums, es war schon immer Gottes Ziel für uns Menschen. Es basiert auf Tatsachen, auf die Identität in Christus, auf das gemeinsame Leben, das wir in Christus haben, nicht auf Gefühle. Aber wenn wir konsequent diese geistliche Gemeinschaft verfolgen und suchen und nachjagen, dann verspricht uns Gott in seinem Wort, das Ergebnis, was wir finden werden, ist vollkommene Freude. Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde so ein Ort sind, wo geistliche Gemeinschaft gelebt wird, dass wir uns gegenseitig wirklich anspornen, auf diesem Weg zu gehen, dass die Freude, die geistliche Freude bei uns zunimmt. Denn das ist schließlich auch unser Ziel und unsere Zukunft. Amen.